SRF 2 Kultur.
Kontext mit dem Sachbuch-Trio am Mikrofon Angelika Schett. Da in der ganzen nächsten Woche das Thema Risiko im Mittelpunkt steht, trifft sich das Sachbuch-Trio für einmal nicht am letzten Werktag des Monats, sondern bereits heute. Cornelia Cassis, Judith Wipfler und Christoph Keller sitzen bei mir mit ihren Lesevorschlägen. Was erwartet uns? Kinder möchten nicht nur gelobt werden für erbrachte Leistungen, sie möchten auch in ihrem Selbstwert erkannt sein. Das sei unabdingbar für eine gelungene Erziehung, findet der renommierte dänische Erziehungsexperte Dan Svare in seinem neuen Buch. Ob das Zauberwort Wirtschaftswachstum ausreicht auf der Suche nach dem guten Leben, damit beschäftigen sich die Autoren des Buchs »Wie viel ist genug?« Und Sie, Judith Wipfler, haben ein Buch mitgebracht, das sich mit Grabräubern befasst. Übeltäter, die Fossilien oder römische Öllämpchen mitgehen lassen und so ganz unmittelbar die archäologischen Untersuchungen gefährden. Raubgräber, Grabräuber, so der Titel. Ein Buch, das sich mit der Zerstörung unseres geschichtlichen Erbes befasst. Geht uns also alle etwas an.
Ganz genau, denn es geht ja nicht nur um die Güter, um die Objekte aus Gold und Silber, die da aufgespürt, ausgegraben und dann verhökert werden auf dem großen, großen antiken Markt, sondern es geht um Geschichtsraub. Denn die Archäologen können ein geraubtes Feld nicht mehr erforschen. Der Kontext, in dem ein Objekt gefunden wird, erzählt die Geschichte des Ortes, der Zivilisation, unsere Geschichte. Und deswegen ist jede Raubgrabung und jeder antiken Raub auch Geschichtsraub an uns, an unserer Gesellschaft.
Christoph Keller, die beiden Autoren Ihres Lesevorschlags, Wie viel ist genug, Untertitel Vom Wachstum zu einer Ökonomie des guten Lebens, die Autoren Robert und Edward Skidelsky setzen sich für die gerechte Verteilung des Wohlstandskuchens und für ein gutes Leben ein. Interessant, finde ich, hier haben Vater und Sohn gewirkt. Der Vater ein renommierter Wirtschaftswissenschaftler, der Sohn ein Philosoph. Eine gelungene Mischung, finde ich, auf der Suche nach dem Ideal des guten Lebens. Nur, wer weiß schon, wie viel ist genug, geben die Autoren eine konkrete Antwort?
Ja, ich glaube schon. Sie geben eine konkrete Antwort. Wir werden darüber noch sprechen. Denn es geht hier ganz im Kern dieses Buches eigentlich um die Unersättlichkeit. Und diese Unersättlichkeit, die sich dann eben im irrwitzigen Wachstum, im irrwitzigen Wirtschaftswachstum ausmündet, diese Unersättlichkeit, sagen beide Autoren, die hat irgendwo eine Grenze. Und der Versuch des Buches besteht nun darin, eben diese Grenze ein Stück weit auszuloten. Einerseits aus einer ökonomischen Perspektive, dass es irgendwann mal tatsächlich genug ist, aber tatsächlich dann auch aus einer philosophischen Perspektive, indem man eben irgendwann mal den Punkt erreicht, an dem das Leben einfach schlicht gut ist oder eben gut werden kann.
Cornelia Cassis, der dänische Erziehungsexperte Dan Svare, plädiert in seinem Buch »Du bist einzigartig«, starker Selbstwert, starkes Kind, für eine Erziehung, die dem Kind ein Gefühl für seinen Wert vermittelt. Nicht etwa, weil es so besonders gut Klavier spielen, tanzen, malen oder sonst etwas kann, sondern einfach, weil es der Mensch ist, der es ist. Eigentlich sollte es ja selbstverständlich sein, das Kind in seinem Wert anzuerkennen. Was hat Sie daran überzeugt, dass Svare den Selbstwert des Kindes so gesondert heraushebt?
Erstens, weil es eben gerade nicht so selbstverständlich ist, leider in einer Gesellschaft, die dazu neigt, Kinder zu Projekten zu machen, in einer Welt, in der die Gleichung Liebe gegen Leistung oft schon sehr früh, oft schon bei ganz kleinen, eine Rolle spielt. Und zweitens, weil es mir ehrlich gesagt genau gleich geht wie dem Autor, der im Vorwort schreibt, früher bin ich nie auf den Gedanken gekommen, dass es einen Unterschied zwischen Selbstvertrauen und Selbstwert geben könnte. Ich hatte noch nicht wirklich erkannt, wie grundverschieden diese Begriffe in Wirklichkeit sind. Zitat Ende. Dieser Unterschied ist jetzt nicht einfach nur eine Wortspielerei, sondern im wahrsten Sinne des Wortes fürs Leben mit Kindern zentral. Eine pädagogische Schärfung, die es wirklich in sich hat, habe ich gemerkt bei der Lektüre.
Eine pädagogische Schärfung, sagen Sie. Was müssen denn nun Eltern und Erziehende beachten, damit sie glaubwürdig den Selbstwert ihrer Kinder in der Beziehung kräftigen und auch bestätigen?
Die Eltern sollten bei der Erziehung ihrer Kinder, meint der Autor, sich mehr auf den Selbstwert als auf das Selbstvertrauen konzentrieren. Nun, damit das gelingt, muss einem erstmal der Unterschied überhaupt klar sein. Und den erklärt dann Svare anhand gut verständlicher theoretischer Gedanken, anhand von Fallgeschichten, aber auch, und das finde ich sehr hilfreich an dem Sachbuch, anhand von Merksätzen. Nun einmal zum Unterschied. Beim Selbstvertrauen geht es um das eigene Tun, beim Selbstwert um das eigene Sein. Beim Selbstvertrauen geht es darum, was wir können, beim Selbstwert, was oder wer wir sind. Beim Selbstvertrauen geht es darum, die eigenen Möglichkeiten auszuschöpfen, nichts dagegen. Aber man muss unterscheiden vom Selbstwert, da geht es um die eigenen Eigenschaften anzuerkennen. Nun wird deutlich, Selbstwert und Selbstvertrauen unterscheiden sich also fundamental. Der Selbstwert ist existenziell, da geht es um Eigenschaften, beim Selbstvertrauen eher um Fähigkeiten. Kinder aufrichtig bestärken, statt sie zu bewerten, ist ein Merksatz, den der Erziehungsexperte dazu formuliert. Aber mit Anerkennung und Bestärkung der Kinder meint er mitnichten, zu allem Ja und Amen zu sagen, also quasi das Enfant roi zu inszenieren. Nein, es bedeutet, zu ihnen Ja zu sagen, zu den Kindern oder überhaupt zum Mensch, zu all dem, was und wer sie sind. Besonders gefallen an dem Buch haben mir Suarez kritische Ausführungen zum Thema Lob. Er kritisiert die Dauerloberei von Kindern, die nichts mit Bestärkung, sondern mit schnellen Bewertungen zu tun haben. Super hast du das gemalt, Kim. Dabei hat Kim nur ein bisschen aufs Blatt gekritzelt. Toll, wie du schwimmst, Emma. Dabei ist Emma wasserscheu und möchte am liebsten sofort auch gleich wieder aus dem Nass. Die Alternative, sprich Selbstwert erhöhenden Anerkennungssätze, könnten für Kim und Emma lauten: Hey Emma, nun hast du es ja doch gewagt, ins Wasser zu gehen. Kim, erzähl mir, was du gezeichnet hast. Zu schnelles und zu häufiges Lob wird leer. Das spüren Kinder sehr schnell und die Erwachsenen machen sich auf Dauer unglaubwürdig. Das heißt letztlich auch, sie verlieren an Autorität. Und darum geht es ja im Buch, es zielt fast immer auf das Tun und nicht auf das Sein, sprich auf das Selbstvertrauen und nicht auf den Selbstwert. Überhaupt, so betont der Autor, geht es mehr um Haltung als um verbale Beteuerung. Kinder entwickeln kein Selbstwertgefühl, wenn, wie wir ihnen sagen, wie wertvoll sie sind. Es geschieht nur, indem wir es ihnen zeigen, dass sie es sind. Sie orten das Geschehen außerhalb der Worte.
Nun, Cornelia Cassis, an unserem Selbstwert wird ja im Lauf des Lebens immer wieder gerüttelt. Das wissen wir am Tisch so gut wie die, die uns zuhören. Wäre man nach Ansicht des Autors dann zwar geradezu imprägniert gegen den Zusammenbruch des Selbstwerts, wenn man ihn von Kindertagen an glaubwürdig erfahren durfte, etwas wert zu sein, jenseits von Leistung und Wohlgefälligkeit?
Absolut. Imprägniert ist ein gutes Wort. Ein starker Selbstwert ist nämlich so etwas wie ein Regenschutz gegen die starken Niederschläge, die einem nun mal im Lebenswetter begegnen. Aber es ist nicht gleichzusetzen mit Unempfindlichkeit, Abgehärtetheit oder gar Hartgesottenheit, sondern einfach mit der Tatsache, dass man gesichert ist in seiner Daseinsberechtigung, auch wenn etwas gründlich in die Hose gegangen ist, wenn man alt und schrumpelig wird oder wenn eine Krankheit einem aus der Norm wirft und bei all dem sich nicht immer nur um sich selbst dreht, das ist dann zwar sehr, sehr wichtig, sondern in der Gemeinschaft bleibt, gemeinschaftlich bleibt.
Ich möchte schon noch mal die ketzerische Anfangsfrage von Kollegin Schett aufgreifen. Also wo ist denn jetzt das Neue, als ein Kind um seiner selbst willen lieben? Das ist ja eigentlich so selbstverständlich, also um seiner selbst willen nicht für irgendwas, was es ist, sondern weil es das Kind ist, zu lieben. Das kommt mir jetzt so vor, als sei das die These des Buches, aber besonders neu ist das ja noch nicht.
Mir ist schon also in der Pädagogik, das sagen viele pädagogische Denker, ist die Begrifflichkeit so schwummig, so schwabbelig. Und mir ist diese Exaktheit in der Begrifflichkeit einfach sehr eingegangen. Natürlich ist es eine theoretische Selbstverständlichkeit. Natürlich findet das jeder Philosoph, jeder Pädagoge. Aber wenn man die Praxis, den Alltag mit Kindern anschaut, sieht man eben, wie sehr schnell sie bewertet werden und nicht einfach anerkannt.
Ich höre da die ganz klare Kritik heraus von Dan Sware an dieser Art von Leistungsanspruch gegenüber den eigenen Kindern. Das beginnt ja gewissermaßen schon in der Wiege, wenn das Kind die erste Regung tut, ja, heißt es ja schon, mein Gott, so früh hat es schon dieses Objekt erkannt und sie schaut ja schon so intelligent. Diese Art von starrem Blick auf die Leistung des Kindes, von dem sollten wir uns lösen.
Absolut. Das ist gar nicht so einfach, weil wir sind ja auch, wir waren auch mal Kinder und wir wurden vielleicht auch mehr bewertet als anerkannt. Das heißt, er weist auch in seinem letzten Kapitel darauf hin, anhand einer sehr interessanten Drei-Generationen-Geschichte, wie sich so etwas auch verstärken kann, sodass ein Kind schon sehr früh denkt, ich kann jetzt so nicht nach Hause, weil so hat mich niemand mehr lieb und ich bin eigentlich keiner mehr, wenn ich das jetzt nicht geschafft habe, gerade weil ich in dem Bereich ich sonst so viele Leistungen bringe.
Danke, Cornelia Kassis. Und hier noch die Angaben zum Buch. Dann Swarre, du bist einzigartig, starker Selbstwert, starkes Kind. Herausgekommen ist das Buch im Belz Verlag. Sie hören Kontext mit dem Sachbuchtrio und nun zu Ihrem Buch Christoph Keller. Wie viel ist genug? Vom Wachstumswahn zu einer Ökonomie des guten Lebens. Die Frage nach dem Selbstwert, die wir ja gerade besprochen haben, findet im weitesten Sinn, denke ich, auch in diesem Buch Gehör. Denn vielleicht ist man gar nicht mehr so gierig, wenn man einen guten Selbstwert hat. Man wäre nicht genötigt, sich dauernd mit anderen zu vergleichen oder immer mehr zu wollen, weil man ja schon was für sich hätte. Stattdessen wären Respekt, persönliche Autonomie, Freundschaft, Muße oder was auch immer in der Art angesagt. Und damit wären wir auch bei der guten Ökonomie des Lebens. Nur, wie lässt sich diese Idee umsetzen in einer Zeit, der man durchaus die Neigung zur Unersättlichkeit unterstellen kann? Wie kommt man vom Wachstumsstreben weg hin zum Streben nach einem guten Glück, auch eben im Sinne des Selbstwertes?
Das ist die große Frage eben von Robert Sidelsky, dem Ökonomen, der an der Universität Warwick lehrte, und seines Sohns, der Professor ist für Philosophie an der Universität Exeter. Die beiden fragen sich, was geschieht eigentlich in diesem kapitalistischen System? Und sie greifen zurück auf einen Aufsatz des Ökonomen John Maynard Keynes aus dem Jahr 1930. Der Keynes hat das mitten in den Krisenjahren der 30er Jahre geschrieben. Da hat er ausgerechnet, wenn der Kapitalismus so weit fortschreitet, müssten wir eigentlich im Jahr 2000 ungefähr bei einer Arbeitszeit von etwa 15 Stunden pro Woche angelangt sein. Das heißt, wir arbeiten noch 15 Stunden pro Woche, der Rest der Zeit ist Muße.
Schön.
Warum, fragen Sie sich, sind wir nicht dahin gelangt, sondern sind heute immer noch bei 40 Stunden pro Woche. Da muss irgendwie, wenn diese ökonomische Logik stimmt, irgendwas in diesem System nicht funktionieren. Und da kommen Sie eben auf die Frage nach dieser Unersättlichkeit. Offenbar gibt es da etwas in uns bzw. in der Gesellschaft, das uns immer weiter treibt über das hinaus, was eigentlich ist. Sie zeigen auf, dass mit dem einkehrenden Kapitalismus etwas abhanden gekommen ist, nämlich ein Stück weit der Sinn für die Werthaftigkeit der Dinge, für das, was da ist, und auch ein Stück weit ein Sinn für die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns. Beispiel, ein Zitat, Sie schreiben, Händler, die mit Futures, Derivaten und anderen hochentwickelten Finanzprodukten handeln, müssen nichts über die wirklichen Güter wissen, auf die sich ihre Transaktionen schlussendlich beziehen. Und sie zeigen natürlich auch auf und greifen da auf Adam Smith zurück, dass der Kapitalismus ein Stück Ersatzreligion und eben auch ein Stück Ersatzbedürfnisbefriedigung ist für all das, was uns eigentlich wichtig ist und was uns eigentlich am Leben hält. Dabei zeigen sie auf, das ist kein Naturgesetz. Der Mensch ist nicht anthropologisch so gebaut, dass er einfach immer mehr will, sondern der Mensch strebt eigentlich nach Bedürfnisbefriedigung, nicht nach Begehrensbefriedigung. Er hat Bedürfnisse, aber hat Begehren, und die unterscheidet er ganz klar. Bedürfnis ist das, was wir brauchen. Begehren, das sind Dinge oder das sind Momente, die eben formuliert werden von einem System außerhalb und die angetrieben wird. Sie plädieren nun, dass wir im Bereich des guten Lebens uns wieder zurückbesinnen auf andere Bewertungskriterien als die rein ökonomistischen. Und insofern ist der Untertitel des Buchs eine Ökonomie des guten Lebens eben irreführend, weil sie plädieren dafür, dass wir gewisse Bereiche des Lebens einfach aus der Ökonomie herausnehmen. Sie sagen, 7 Dinge brauche der Mensch für ein gutes Leben. Er brauche Gesundheit, das ist evident. Er brauche Sicherheit, das heißt eine gewisse Ruhe da, wo er ist. Er brauche Respekt, das heißt Anerkennung. Er brauche Entfaltung der Persönlichkeit. Er müsse sich also irgendwie in dem, was er ist, entfalten können. Er brauche Harmonie mit der Natur. Und Sie verstehen Natur als etwas für sich Seiendes, kritisieren dabei auch die Umweltbewegung, sagen auch die ökonomisiert ein Stück weit eben die Umwelt, indem sie sie zu utilitaristischen Zwecken braucht bzw. missbraucht. Sie sagen auch, wir brauchen Freundschaft und Muße. Und das sind alles universelle Werte, die über alle Kulturen hinweg gültig sind. Und sie sagen ganz deutlich, sie seien eben nicht kommerzialisierbar. Wer soll dafür garantieren, ein Stück weit, dass es diese 7 Elemente für ein gutes Leben wirklich auch geben kann? Sie sagen, es sei nicht der Staat, und zwar der liberale Staat, in dem man eben die Person ins Zentrum stellt. Die individuelle Glückserfüllung steht auch für die beiden Kidelskis im Zentrum. Und sie sagen, eigentlich wäre ein gesichertes Grundeinkommen, Thema, das ja auch in der Schweiz bei uns im Moment im Zentrum steht, gesichertes Grundeinkommen, keine allzu schlechte Voraussetzung dafür, dass wir eben diese 7 Güter aus der Ökonomie rausnehmen können. Es ist also insgesamt ein Buch, das sich einreiht in die wachstumskritischen Debatten. Es ist breit besprochen worden, tatsächlich ein Bestseller. Das zeigt, der Bedarf ist groß. Und obwohl das Buch eigentlich ziemlich komplex geschrieben ist, die Phänomene aus einer ökonomischen und auch einer philosophischen Perspektive beleuchtet, ist es doch sehr gefragt. Und das zeigt, es ist ein Bedürfnis da, aus dieser Tretmühle herauszukommen, die wir eben täglich auch spüren. Mit unseren 40 Stunden statt mit den 15 Stunden, die uns Keynes damals im Jahr 1930 prophezeit hat.
Was mich noch interessiert, weil das finde ich wirklich was ganz Spannendes, das ist der Unterschied zwischen diesen Bedürftigkeiten und den begehrenswerten Geschichten. Ich frage mich einfach, ist das so klar auseinanderzuhalten? Es wäre ja schön, wenn es so wäre, wenn wir das so auseinander machen könnten. Ich vermute aber leider, dass das die Dinge, die wir begehren, irgendwie doch auch ein bisschen zum Menschlichen gehören und dass wir die nicht so ganz schnell loswerden können. Also es klingt so klar und einleuchtend, das und das brauchen wir wirklich als Menschen und das andere ist so ein unnötiges Plus. Aber dass es uns so fasziniert und dass wir so hinterher sind, scheint mir zu zeigen, dass da noch etwas im Spiel ist, woran wir uns die Zähne ausbeißen, was uns nicht gut tut, aber was es doch deutlich gibt.
Und die Gier ist ja nun auch eine der Todsünden und spielt in den ältesten Sagen der Menschheit ja auch schon eine Rolle. Also, dass man eigentlich mehr will, als man wirklich braucht.
Also die beiden setzen sich natürlich mit diesem Phänomen sehr differenziert und dezidiert auseinander und zeigen eigentlich Robert und Edward Skidelsky, was eben auch der Profit ist von Gier. Begehren, also Status, Reichtum, Anerkennung und so weiter sind natürlich reale Gewinne, die wir im heutigen System aus dieser Praxis herausziehen. Also es ist ja nicht so, dass Begehren oder eben auch Gier nicht belohnt würde. Die Frage ist nur, ist das das richtige Belohnungssystem und macht uns das glücklich? Und die Glücksforschung zeigt ja, das ist jetzt hier nicht so explizit drin in diesem Buch, aber zeigt ja, Menschen, die über viel verfügen, die vieles besitzen, sind nicht glücklicher als diejenigen, die weniger besitzen. Unglücklich sind eigentlich einzig diejenigen, deren Bedürfnisse nicht gedeckt sind. Das zeigt die Glücksforschung ganz deutlich.
Danke, Christoph Keller. Ihr Buch von Robert and Edward Skidelsky mit dem Titel »Wie viel ist genug? Vom Wachstum zu einer Ökonomie des guten Lebens« ist erschienen im Kunstmann Verlag. Und nun vertiefen wir uns in Ihr Buch, Judith Wipfler, in das Thema Raubgräber, Grabräuber. Die bekommen ja auf einer anderen Ebene den Hals auch nicht voll.
Ja, genau. Glücksritter.
Wenn Sie da wertvolle Funde abräumen. Wie gehen diese Grabräuber eigentlich vor? Sie müssen ja auch über gewisse Kenntnisse verfügen.
Ja, die sind bestens ausgerüstet. Also ich war auch schockiert, dass es tatsächlich Schatzjägermagazine sogar gibt, wo man sich da kundig machen kann. Also auch gut kommuniziert wird, wo was zu holen ist und beispielsweise die Metalldetektoren frei im Handel erhältlich sind. Also auch auf dem Cover des Katalogs ist es eigentlich zu einer Ausstellung, aber er funktioniert wunderbar als Sammelband zum Thema Grabraub heute, aktuell Archäologie. Und da sehen wir eine Grafik, ein Stiefel zertritt eine Vase, die in der Erde noch verborgen ist, während da einer mit dem Metalldetektor die Landschaft absucht. Ich finde, das bringt genau das auf den Punkt, denn Grabräuber, Schatzräuber, die interessieren sich nur für die einzelnen kunstvollen Objekte, die eben meistens aus Metall sind, Gold, Bronze, was auch immer. Und deswegen, und während sie das tun, zerstören sie den Kontext eines Fundes und damit die Geschichte des Fundes. Es hat dann auch Versuche gegeben, beispielsweise in Frankreich, ein Artikel handelt von Frankreich, diese Metalldetektoren, den Verkauf derselben einzuschränken oder gar zu verbieten, hat nicht viel gebracht. Es gibt sogar richtige Werbung dafür und Anleitungen, wie man damit umgeht. Es ist also ein Riesenmarkt. Und die ganze Geschichte der Archäologie, angefangen in Italien, dem Mutterland der Archäologie, ist schon auch eine Geschichte, wie man auch die Schäden eindämmen kann. Also die Schäden, die Archäologen selber in ihrer Anfangszeit gemacht haben, weil sie doch nicht wussten, wie man richtig ausgräbt. Und die Schäden, die dann die Profiteure, die Räuber damit versucht haben, sich anzueignen. Und da nur ein Beispiel, da gab es schon 1820, das ist so die Zeit, wo die Archäologie beginnt, Wissenschaft zu werden, ein Kardinal, der da ein erstes Edikt erlassen hat gegen illegalen Export von Kulturgütern, weil das ist ja dann die Folge, und gegen illegale Grabungen. Diese Geschichte der Archäologie zwischen Zerstören, Rauben, Lustbarkeiten auch am Objekt zeigt das Buch ebenso wie ganz aktuelle Geschichten. Ich greife mal einen Artikel, es sind ja derer viele da drin raus, der über die Fossilien und die Paläontologie, das ist besonders beliebt bei der breiten Masse auch, bestimmte Filme wie Jurassic Park oder auch immer, haben das natürlich auch befördert und da diese Dinge auch leicht, ja, Raub auszugraben sind, gibt es da eine richtige Fangemeinde. Und hier wird einmal grundsätzlich erklärt, was überhaupt ein Fossil ist, wie man das eigentlich untersucht. Es sind viele Bilder drin, die zeigen, wie die Wissenschaftler da mit ihren Pinseln und Labors an diesen Sachen arbeiten. Man erfährt also, wie Archäologie richtig geht, aber man erfährt eben auch, was passiert, wenn hier die Grabräuber zugange. Ich zeige Ihnen mal ein Bild. Das ist hier ein Stand mit Fossilien, riesige schneckenartige, wunderschöne Objekte, die da auch schön rausgeputzt sind. Auf der Messe Mineralien Hamburg ist das und hier wird ein Riesenobjekt für 3.500 € angeboten, was in Russland geklaut wurde und was noch nicht mal korrekt ist. Das haben die nämlich wieder zusammengeklebt, zusammengebastelt. Also hier wird am Detail auch gezeigt, wie Fossilien manipuliert werden, um sie verkaufbar zu machen. Von wissenschaftlichem Wert schreiben die Autoren, ist so ein Objekt dann überhaupt nicht mehr.
Ich finde das noch interessant. Also was da an den Objekten passiert, es wird komisch zusammengeklebt, es stimmt nicht mehr. Das erinnert ja überhaupt an die Art, wie wir uns mit Geschichte schwer tun. Ich meine auch mit der Geschichte, die erzählt wird, da wird ja auch viel geklittert und falsch zusammengeklebt.
Das ist jetzt schon wieder ein philosophisch weitergehender Gedanke, aber der ist natürlich korrekt, weil Archäologie ist ein mühsames Geschäft. Also da braucht man viel Geduld und da passiert mal wochenlang erst fast gar nichts. Und was natürlich die Grabräuber wollen, ist ein schneller Erfolg. Einen Schatz finden. Also diese Faszination ist über Jahrhunderte vorhanden. Und was eben ein Schatz ist, ist dann eben die sogenannten wertvollen Dinge. Für den Archäologen ist aber wertvoll, die Geschichte in ihrem Kontext zu erkennen. Zu erkennen, wie hat sich eine Siedlung entwickelt? Welcher Kult wurde hier gefeiert? Und da nützt es einem nichts, wenn man einfach nur eine Figurine hat.
Sie haben gerade ein Bild gezeigt. Wenn ich es durchblättere, hat es mehrere davon. Wie ist es gemacht mit Bild und Schrift? Wie also ist es gestaltet?
Ich finde das Bildmaterial toll. Hier zum Beispiel eine Grabungshöhle, die nach einer Raubgrabung, da liegt dann noch der Hammer auf dem Feld und es ist total zerstört. Die Knochen liegen herum. Es ist also auch sehr pietätlos, was die Leute da machen.
Es und muss schnell
die
gehen,
Archäologen
offenbar.
Stehen dann wirklich vor einem Trümmerfeld und können da nichts mehr machen. Ein schöner Artikel, das heißt Der geraubte Himmel, da ging es um den spektakulären Fall der Himmelsscheibe von Nebra, die in Basel ja unlängst auch mal gezeigt wurde. Ein wunderschönes Objekt, aber das auch eine Raubgeschichte hat. Das Buch beschränkt sich aber nicht nur mit Beschreiben von spektakulären Fällen oder auch mit, so mal sagen, Grundwissen in Archäologie, für die, die dich da ja interessieren sollen. Es gibt auch Ideen, wie man diesen Raubräubern und Raubgräbern Einhalt gebietet, indem man sie zum Beispiel einbindet. Also die meisten Grabungen, da kann man als Laie ehrenamtlich mitgraben, mithelfen. Und das Land Niedersachsen hat sogar eine Schulung angeboten für diese Metalldetektorengänger, für diese Sondengänger. Das fand ich also auch gut. Man umarmt quasi diese Leute und versucht sie im Sinne der Wissenschaft da zu beschäftigen.
Also offenbar ist das Begehren, ja, wir haben ja vorhin von Begehren gesprochen, genau. Oder? Des Menschen, ich sage es jetzt mal so ein bisschen anthropologisch und ein bisschen normativ, groß eben solche Schätze bergen zu wollen, schon Kinder spielen, eben Schatzsuche.
Ja.
Erklärt das Buch auch, woher dieses Begehren kommt?
Also da wird viel drüber geredet. Es gibt auch einen ethnologischen Artikel. Und das ist schon, zum Teil ist es die Lust an der Sensation des Verborgenen, des Geheimnisvollen, der Indiana-Jones-Effekt. Also Indiana Jones spielt eine große Rolle in diesem ganzen Hype von Archäologie und Hobbys. Also auch so dieses Abenteuer, ne, was da so dahinter steckt. Schon aber auch dieses Suchen nach der eigenen Geschichte, wenn es dann etwas seriöser wird. Was mir aber so aufgegangen ist durch die Lektüre dieses Sammelbandes, ist das Dilemma. Einerseits braucht die Archäologie Öffentlichkeit. Sie braucht ja das Interesse, um sich zu legitimieren. Also wenn Leute das immer toll finden mit den Dinos, ne, die ja so beliebt sind. Das brauchen die ja, um überhaupt Gelder zu kriegen und akzeptiert zu sein. Auf der anderen Seite ist genau das auch das Problem, dass eben, wenn sie was Schönes finden, am nächsten Tag schon die Szene, wie sie auch genannt wird, der Raubgräuber auf der Matte steht und das dann kaputt macht. Ne?
Danke, Judith Wipfler. Nun ist es Zeit für die Empfehlung zum Schluss unserer Sendung. Fange ich bei Ihnen an.
Ja.
Für wen sind denn Ihre Grabräuber besonders geeignet? Für die, die es werden wollen? Für die, die es nicht mehr sein
nicht
sollen?
Mehr ja, ich denke genau auch für die, weil das hat sehr viel Aufklärung und es ist nicht nur böse mit den Grabräubern, sondern es versteht ja das, die Faszination. Es erzählt viel. Ich finde es vor allem auch für Jugendliche geeignet, die sich ja sehr oft auch für Archäologie interessieren. Für die finde ich das sehr geeignet, aber eigentlich für alle, die sich für aktuelle archäologische Problematik und Themen interessieren. Eben, es ist eigentlich ein Katalog vom Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg herausgegeben. Raubgräber, Grabräuber heißt es.
Christoph Keller?
Ja, mein Buch Wie viel ist genug? Vom Wachstumswahn zu einer Ökonomie des guten Lebens von Robert und Edward Skidelsky ist sicher ein Buch für all jene, die eben ein Ding mal für sich anschauen können, vielleicht sogar auch ein archäologisches Objekt und nicht gleich einfach an die Verwertbarkeit dieses Objekts denken können. Für Menschen, die sich fragen, gibt es auch Dinge, gibt es auch Werte, gibt es auch Haltungen, die jenseits der Ökonomie stehen können und wie finde ich dazu? Erschienen ist das Buch im Kunstmann Verlag.
Cornelia Cassis.
Ein schmales Bändchen, das es in sich hat. Das möchte ich empfehlen allen Menschen, die am guten Leben interessiert sind und für Kinder Gutes wollen. Und auch für Menschen, die gerne ganz genau sind in der Begrifflichkeit, in den sogenannten weichen Themen. Der Däne Dan Svare hat es geschrieben, du bist einzigartig, heißt es. Leider, möchte ich sagen, könnte in eine falsche Richtung auch führen. Im Untertitel Starker Selbstwert, starkes Kind, erschienen im Belz Verlag.
Cornelia Cassis, Judith Wipfler und Christoph Keller, vielen Dank für Ihre Lektüre, Empfehlungen. Unter Mikrofon war Angelika Schett.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.